Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 23, 2010. Mein Standard ist dein Standard. Ja, ja, Standards können so schön sein, wenn sie funktionieren, oder ein Fluch sein, auch wenn sie funktionieren. Das kommt immer auf die jeweilige Situation an. Ich war gerade eben im Krankenhaus bei einem Kumpel von mir und der ist angefahren worden. Und ja, auch das ist ja eine Art Standard, wie man sich im Straßenverkehr zu verhalten hat. Als Autofahrer, ja, Verkehrsregeln, klar, super. Aber das Dumme ist, ja, nicht alle halten sich eben an diesen Verkehrsregeln und ob bewusst oder unbewusst, ja. Und dann kann es eben mal passieren. Das heißt, man muss immer für andere mitdenken, ja. Weit weniger schlimm ist natürlich, wenn Standards im Computerbereich nicht eingehalten werden. Da ist es vielleicht sogar ganz gut, denn sonst haben wir irgendwann so einen Einheitsbrei, ja. Obwohl die Leute ja zu Standards offenbar tendieren. Ja, also so die breite Masse will einfach auch mal einen Standard haben, wo sie sich schön danach richten können. Das ist im einen Land mehr verbreitet als im anderen, ja. Aber es ist wohl prinzipiell, ja, sagen wir mal, in dem Sinne eine gute Sache, wenn es auch um Elektronik geht. Ein Ladenetzteil, wäre das schön, wenn die alle standardisiert wären, ja, und alles hätte der gleichen Stecker, ja, und man könnte jedes Handy laden mit jedem Ladenetzteil. Das wäre doch super. Ja, oberflächlich vielleicht schon, aber spätestens dann, wenn eben zum Beispiel Lizenzgebühren gezahlt werden müssen, Patentrechte erworben werden müssen und an Firmen eben dafür so eine Art Wegezoll gezahlt werden muss, damit man diese Technik überhaupt implementieren darf, dann sieht die Sache schon wieder anders aus. Denn dann ist es da kann von Freiheit eigentlich so keine Rede mehr sein, denn schließlich werden dann diese Kosten auch wieder auf den Verbraucher abgewälzt, nämlich wenn die Produkte eben teurer dadurch werden. Ja, und so kommt es eben zustande, dass viele eben sagen, nein, ich halte mich eben nicht an einen Standard oder ich probiere meinen Standard zu setzen. Ja. Warum ich das jetzt hier so als Vorgeschichte im Podcast so groß und umfassend erkläre, ist, weil wir heute drei Newsmeldungen haben und bei allen drei kann man hier sehen, Standards hätte gern, haben wollen und hätten sein können. Ja. Hört sich schlimm an. Vielleicht fällt Sony mit seinen E-Book-Reader unter die Kakerie. Ja, genau. Passt. Der Versprecher, das war eine freudsche Fehlleistung. Ja. Vielleicht hätte Sony hier in diese Kategorie gepasst. Hätte sein können, der Standard. Und zwar von E-Book-Readern. Sony prophezeit jetzt den E-Books, den Durchbruch, den digitalen, für 2010. Denn da sollen dann die digitalen Bücher erstmals mehr verkauft werden als die normalen, festen, auf Papier gedruckten Bücher. Meine erste Reaktion war, was soll das noch so lange dauern? Boah. Irgendwie ist die Welt in manchen Sachen einfach viel zu lahm. Ja, es ist nicht die Welt, es ist nicht die Technik, die ist alles da. Es sind die Menschen, die eben da offenbar zu behäbig sind, aber nur in einigen Ländern, muss man sagen. Ja. Wenn ich mir so die Technik-Hochburgen angucke, wie zum Beispiel Japan, die nutzen heute schon die normalen Techniken im Alltagsleben, die wir vielleicht mal in 20 Jahren haben. Und das ist nicht übertrieben. Ich guck mir da oftmals die Sachen in Robotik und so weiter an. Und da sieht man die Unterschiede deutlich. Während in Japan die Bevölkerung eigentlich schon bereit ist für die Bedienung durch einen Roboter in Geschäften und so weiter, Und zwar meine ich damit jetzt tatsächlich, also künstliche, ja, natürlich aussehende künstliche Roboter, wie sie momentan in Japan alle paar Monate oder alle paar Wochen sogar gezeigt werden und unter tosendem Beifall dann ja, hier ihre Aufwartungen machen. Ja, und da sind die Leute bereit dazu, da sind sie mental dafür schon geeignet. Und das zeigt, wie fortschrittlich da zum Beispiel so eine Nation wie Japan ist. Ganz im Gegensatz zum Beispiel, wenn man hier nach Europa guckt. Also ich kann mir eigentlich schon vorstellen, dass auch nur ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung bereit ist, von einem Roboter im Geschäft bedient zu werden. Auch wenn das nur ganz einfache Funktionen sind. Also man darf das jetzt nicht, also nicht in Science Fiction abdriften, wenn man das sich jetzt vorstellt. Das werden also eben ganz, ja, sag ich mal, verschiedene kleinere Funktionen sein. Vielleicht ist genau das das Problem, ja, dass die Menschen hier bei uns erst dann sowas akzeptieren werden, wenn sie keinen Unterschied mehr feststellen würden zu normalen Menschen. Aber dann so richtig schön da mal die Sau rauslassen können, ja, den Verkäufer so richtig schön fertig machen können, weil die wissen ja, das ist eh eine Maschine und dann kann man den ja auch mal so fertig machen. Manche machen das auch ohne, dass das Gegenüber eine Maschine ist, aber dann gibt's halt oftmals die Quittung. Ja. Nun, auf jeden Fall hat sich Sony hier ja nicht sehr weit aus dem Fenster gelehnt, weil 5 Jahre für digitale Bücher, das ist selbst für unsere, ja, sage ich mal, eher verhaltene Technikbegeisterung doch schon zu lang, würde ich sagen. Ja, also die Verkaufszahlen von den Büchern, muss man ja mal sehen, sind insgesamt gesehen rückläufig. Immer weniger Leute lesen Bücher, wohlgemerkt. Ja. Immer mehr Leute gehen eben zum Beispiel ins Internet, holen sich dort Informationen, ja, und es verlagert sich auch ein bisschen mehr auf Video, ja, audiovisuelle Eindrücke, muss man auch sagen. Ist eigentlich schade, weil Lesen, wie man so schön sagt, Lesen bildet. Und zwar mehr als jetzt, wenn man sich lasch mal schnell ein Video anguckt, ist zwar auch nicht schlecht, also Dokumentarsendungen am TV und so weiter sind durchaus sehr, sehr schön und nützlich. Aber wenn man dann etwas nachliest, dann ist es doch sehr viel intensiver, man kann sich das sehr viel leichter merken. Ja, zumindest geht es mir so. Ja, mag sein, dass es bei anderen Leuten anders ist. Aber dennoch muss das Lesen jetzt nicht aussterben, weil ganz klar die Leute verlagern halt ihren Schwerpunkt durch die elektronischen Medien in den elektronischen Bereich. Ein sag ich mal, gedrucktes Buch ist eben nicht mehr so die Nummer 1 Quelle, die es eben mal war, und das fangen jetzt langsam an auch von den Firmen ja, erfasst zu werden. Und man glaubt es kaum. Die Firmen sind hauptsächlich daran schuld, dass E-Books, also elektronische, digitale Bücher, nicht schon wesentlich höheren Markteinteil haben, als jetzt das der Fall ist. Denn sie haben selbst ja immer probiert, und sie probieren es immer noch, die Verlage, ich habe das schon ein paar Mal angesprochen, sie probieren es ja immer noch, dass eben die Leute lieber die gedruckten Bücher kaufen als die elektronischen, weil sie eben Angst haben, die Kontrolle über ihre Bücher zu verlieren. Ja. Aber diese Rechnung geht halt irgendwann nicht mehr auf, denn irgendwann wird es halt so sein, wenn der Stellenwert von Büchern immer weiter nach unten sinkt, dass dann die Leute eben auf Bücher immer mehr verzichten, weil sie eben in einer nicht attraktiven Form mehr zu lesen sind. So, und jetzt kommen eben dann diese E-Books ins Spiel und Sony 5 Jahre veranschlagt. 5 Jahre, das ist 2015. Also wenn man mich 1990 gefragt hätte, ob man im Jahr 2000 noch Bücher liest, dann hätte ich gesagt, nein. Ja, zumindest der größte Teil der Bevölkerung. Ich habe mich getäuscht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Gesellschaft da so langsam ist in der Aufnahme von neuen Techniken. Aber gut, okay, jetzt haben wir 2010 und jetzt soll es nochmal 5 Jahre dauern. Aber wir haben ja jetzt schon den großen Durchbruch in den USA beispielsweise. Auch wenn ich DRM nicht mag und so, Kindle zeigt ganz klar, hier werden Leute angesprochen, die eigentlich das Lesen schon aufgegeben haben, ja, weil es nicht mehr attraktiv war. Die lesen auf einmal auf dem Weg zur Arbeit, in Pausen, ja, in Wartezimmern und so weiter, holen die ihr Kindle E-Book-Reader raus und lesen Bücher. Warum? Klar, ist nicht so schwer wie ein Buch. Man kann mehrere Bücher lesen, ohne dass man jetzt alle mit sich rumschleppen will. Es kann ja sein, dass man vielleicht jetzt gerade mal keine Lust hat auf das traurige Buch, sondern man liest, man möchte vielleicht lieber das etwas lustigere heute lesen, weil es einem eben vom Gemüt her gerade so passt. Ja. Das ist wie damals mit MP3 und Kassette. Ja. Hat man eine 60-Minuten-Kassette oder eine 90-Minuten-Kassette, da hat man das da drauf. Ja, und dann muss man sich das anhören, was da drauf ist, oder man hört sich gar nichts an. Ja. Und mit den heutigen Playern, 20 GB Speicherkapazität, zack, da ist immer genug Auswahl für jede Gemütsstimmung. Und das sind eben auch die Vorteile, wo die Leute heute eben haben wollen. Ja, wollen dann nicht mehr drauf verzichten. Ich rede das sicherlich nicht für alle, aber doch die Masse. Ja. Nur die Masse begreift halt noch nicht, wo die Lösung liegt. Die Lösung liegt eben nicht daran, nicht zu lesen, sondern eben, dass dieses neue Medium E-Book zu nutzen. Ja. Wie natürlich jetzt, und da kommen wir wieder zu den Standards, wie das Ganze jetzt auszusehen hat, so ein E-Book zu lesen. Ja, ja, das stellt sich natürlich jede Firma anders vor. Wie gesagt, die meisten Firmen wohl sehen heute noch am liebsten überhaupt keine E-Books, aber wenn, dann muss es unser Format sein, ja. Also hat eben zum Beispiel der Buchgroßhändler Amazon damals eben den Kindle eingeführt, das Kindle-Format auch, ja, und das erlaubt eben zu sichern, dass diese Bücher, die man bei Amazon kauft, auch nur mit der Amazon-Software gelesen werden kann, und somit gibt es schon eine gewisse Kontrolle, sag ich mal, über diese Bücher, natürlich mit DRM verschlüsselt, sodass ja niemand das Buch auch irgendjemand anders geben könnte zum Lesen, und da ist wieder der Nachteil. Aber das kommt ja den Firmen gerade recht, weil das war ja immer schon das Problem bei den Firmen. Die wollen ja nicht, dass man das Buch jemand ausleiht, die wollen, dass derjenige das Buch sich gefällig selbst kauft. Und hier mit diesen DRM-Medien, da haben sie die Möglichkeit. Barnes & Noble hat dann was rausgebracht, wo die genau das den Leuten wieder ermöglichen. Man kann jemand ein Buch ausleihen, aber in dieser Zeit selbst nicht lesen, solange bis man das wieder praktisch zurückbekommt, dann kann derjenige das nicht mehr lesen. Also genauso, wie man zum Beispiel eben ein Buch hat, man gibt es einem Bekannten, der liest es und dann gibt es wieder zurück und dann erst kann man selbst wieder lesen. Damit sollten eigentlich denkt man, die großen Verlage zufrieden sein, aber vielleicht doch nicht, weil da brodelt alles wieder. Also es gibt jetzt verschiedene Formate. Einmal das Kindle-Format, das in den USA absolut Nummer 1 ist, top. Dann das EPUB-Format, natürlich auch wieder mit DRM, kastriert. Ja, das ist dann bei uns vor allem das, was benutzt wird. Und dann gibt es noch von einer anderen Firma ein System, jetzt neu auch EPUB, wieder mit einem eigenen DRM. Das heißt, man kann eben nicht auf einem EPUB-Reader von Sony, kann man eben nicht das Produkt dieser Firma lesen, ja, und umgekehrt. Ja, so weit sind wir also schon gekommen, dass zumindest mal die Firmen E-Books rausbringen. Aber eben zu verschiedenen, nicht in dem gleichen Format, sondern jeder macht das sein eigenes Süppchen. Jeder will also seinen Standard durchdrücken Und was dann am Ende daraus kommt, das weiß man eben noch nicht. Und da kann man mal gespannt sein, wie sich das eben entwickelt. Lustig ist übrigens auch, und das fand ich eigentlich das Positivste noch daran, an dem Ganzen, dass Steve Harper von Sony gesagt hat, im Vergleich dazu, anscheinend auf die Frage hin, ja, warum sollte man denn jetzt einen Sony E-Book Reader nehmen? Und dann hat er eben gesagt, und damit verteidigt er alle richtigen E-Book Reader, ja, mit einem richtigen Display und nicht einen Kosmetikspiegel, den man draußen eh nicht benutzen kann, sondern er sagt da, es ist wie bei der digitalen Fotografie. Man kann Bilder aufnehmen mit dem Telefon, mit dem Handy. Das machen auch viele Leute, sehr viele Leute. Aber wenn man richtig gute Bilder haben will, dann nimmt man eine richtige Kamera, ja, eine Kompaktkamera oder sogar eine digitale Spiegelreflex dafür. Und da kann ich nur recht geben. Natürlich kann man E-Books auch auf allen möglichen Displays lesen, ja. Aber wenn man eine richtige Leseerfahrung haben will, dann nimmt man die E-Ink-Technologie, die es einem ermöglicht, auch ohne Kopfschmerzen oder vielleicht nach ein paar Jahren Augenprobleme zu bekommen, diese Bücher lesen. Und das ist eben auch ein Problem. Man glaubt nicht, ich habe es schon mal gesagt, wenn man so ein Buch liest, da starrt man unter Umständen stundenlang, den ganzen Tag, manche Leute, auf diesen Punkt. Und ja, wenn das dann eben ein LCD-Display ist, dann kann man, sage ich mal, dann kann das schon ein Spiel mit dem Feuer sein hier, ja, mit den Augen. Okay, so viel zu Sonys Vorhersage zu den E-Book-Readern. Also bitte, ich möchte keine 5 Jahre mehr warten, bis alle Bücher auch als E-Book digital erhältlich sind, weil in 5 Jahren wird das vielleicht schon wieder durch was Neues abgelöst, wer weiß. Gut, gut. Also, dann noch ein Standard. Der fällt vielleicht unter die Kategorie wird vielleicht sein. Ja, oder wird es sein? Und zwar, das ist der WebM-Videocodec. Ich habe es schon mal angesprochen. Und bei dem gab es jetzt eine Änderung bei den Lizenzbedingungen. Einige Skeptiker, nicht zu so sagen Besserwisser oder sowas, ja, die haben natürlich gleich wieder Lunte gerochen bei der Lizenz. Ja, das sei keine richtige offene Lizenz. Ja, und die ist gar nicht kompatibel zu Firefox und zu der Lizenz, die Firefox benutzt und überhaupt und das geht nicht und bla 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 und das wäre alles nur ein Trick hin und her. Ja, also Google ist einfach böse. Ja, muss man ganz klar sagen, Google ist böse, weil was haben die gemacht? Ja, die haben einfach die Lizenz geändert und haben die so angepasst, damit sie mit der GPL voll kompatibel ist, so wie es jetzt die Free Software Foundation auch im neuesten Beitrag hier geschrieben hat, zur GPL V2 oder V3 voll kompatibel und natürlich auch zur BSD-Lizenz, alles kein Problem. Das können die doch nicht machen. Also, jetzt muss man mal sagen, eine richtige Firma in der Größe mit so viel Marktmacht. Ja, die ändert doch nicht einfach so die Lizenz, wenn die Community das will. Nein, da gibt's höchstens mal eine Pressekonferenz, ja, da wird ums Thema herum geredet, wird alles schön geredet, so dass der Fehler, den man begangen hat, eben doch richtig war, ja, und ja, dann gibt's ist alles okay, dann schmeißt man höchstens noch ein paar Brocken hin für die Journalisten, so ein paar kosmetische Änderungen und das war's. Aber man kann doch nicht wirklich die Lizenz so ändern, dass sie dann den Anforderungen der Open Source Community also entgegenkommt. Na, 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 sowas, sowas, sowas. Das gehört sich aber nicht für einen Großkapitalist, ja? Na, na, na. Aber sie haben es trotzdem getan und das heißt, jetzt dürften auch die letzten Zweifler hoffentlich endlich verstummt sein und dem Weg für WebM ist ja nichts, steht da nichts mehr jetzt im Wege. Ja. Und die Codecs Ich sag's nochmal kurz für die Leute, die vielleicht noch nicht einer von den anderen 100 Podcasten, den ich erwähnt habe, gesagt habe. Also der Codec WebM besteht ja aus VP8, der Codec, den Google eben patentfrei und Open Source veröffentlicht hat, zusammen mit dem Vorbis Audioformat. Viele sagen da aus Versehen Ogg Vorbis, aber Ogg ist ja das Containerformat, also der Sound ist Vorbis. Ja, ein bisschen kompliziert für die Leute, die einfach nur sagen, na, lad mir jetzt mal ein MP3 runter. Ja. Einfach ist das eben nicht, ja. Gut, aber auf jeden Fall, also Vorbis Audioformat und das Containerformat WebM ist nichts anderes als das Matroska-Format mit Stadtendung .mkv eben .webm. Ja. Und das ist natürlich schon ein traumhaftes Team, was da auf die Beine gestellt wurde. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt, wie das hier weitergeht. Ich muss auch nochmal ganz klar sagen, hat zwar jetzt nichts direkt mit dem Thema zu tun, oder ja, vielleicht doch, HTML5. Ich sag's nochmal. HTML5 ist kein Videostandard. Es gibt kein HTML5 Video. Es gibt kein HTML5 Codec. HTML5 ist eine Seitenbeschreibungssprache. Ich finde das echt schlimm, dass die Presse das hier alles so stark verwürfelt, dass die Leute denken, HTML5 ist ein bestimmter Videocodec. Stimmt nicht. Das W3C-Konsortium hat HTML5 vorgeschlagen. Ja, es ist übrigens noch nicht offiziell, wie sagt man, oder komplett released. Ja, also noch nicht die finale Version davon. Das W3C-Konsortium hat eben HTML5 herausgebracht und wollte vorschreiben, dass Ogg Theora benutzt wird, ein anderer Videocodec. Wollten die das reinschreiben. Dann kommen solche Störer wie Apple oder Microsoft, ja, und sagen dann, Moment, langsam, das ist jetzt offene Format, das kann ja nicht sein, da können wir ja keine Kohle mitmachen. Nö, wir wollen hier H264 als Standard hier haben. Ja. Und dann hat eben das W3C-Konsortium salopp gesagt, ja gut, okay, also dann legen wir überhaupt keinen Standard fest für einen Videocodec und jeder kann den Videocodec benutzen, den er will. Es gibt keinen festgelegten Videocodec unter HTML5. Punkt. So. Und deswegen hat eben Firefox damals und Opera gesagt, okay, hier H264 ist patentbelastet, nehmen wir nicht, können wir gar nicht nehmen. Opera, im Fall von Opera, wollen wir nicht nehmen. Und akzeptieren wir nur Ogg Theora als Videocodec. Gut, auch schön. Dann gab es eben so ein bisschen hin und her, das normale Gezoffe. Wäre das so weitergegangen, wären eben 30% der Benutzer, entweder hätten 30% der Benutzer, nämlich der Marktanteil Opera und Firefox, diese H264-Videos überhaupt nicht sehen können. Chrome und Internet Explorer hätten natürlich gepasst, wenn da Ogg Theora installiert gewesen wäre auf den jeweiligen Systemen. Ja. Chrome hat sowieso Ogg Theora fest schon unterstützt. Oh, und nun, Safari ist natürlich klar, Apple ist immer neben der Spur und die haben das nicht benutzt. Klar, die haben nur ihren H264-Codec benutzt, weil die haben ja schließlich, sitzen ja auch schließlich im MPEG-LA-Konsortium. Ja, ne? Das sagt ja alles. Okay, und so kam dann eben Google dazu, die Firma On2 zu kaufen und den Videocodec VP8 eben jetzt freizugeben. Und sowohl Firefox als auch Opera hat die sofortige Unterstützung angekündigt für WebM. Microsoft hat gesagt, auch bei uns ist WebM wird unterstützt im Internet Explorer 9. Denn wenn jemand den Codec in Windows installiert hat, dann kann er es auch über Internet Explorer 9 ganz normal inline anschauen. Sehr schön. Also, das heißt, die ganze Welt gegen Safari und Apple im Prinzip. Und jetzt schauen wir mal, wie das weitergeht. Auf jeden Fall 93% der Desktop-User können WebM anschauen dann. Ja, und sofern sich das, es dauert noch ein bisschen, bis die Browser jetzt natürlich aktualisiert werden und so weiter. Das ist ganz klar. Also jetzt momentan natürlich nicht, aber sobald die Browser auf dem neuesten Stand sind, 93% der Benutzer können sich dann angucken und ansonsten wären wieder etliche Prozent, nämlich um die 30%, die eben kein H264 angucken können. Also ich meine, welcher Webseitenbetreiber wird sich da denn noch für H264 entscheiden, wenn er damit 30% der Benutzer ausschließt? Ja? Im Gegenzug, 93% der Desktop-Benutzer kann er versorgen, wenn er WebM benutzt. Ja, da ist doch die Entscheidung eigentlich klar. Wenn man da kein Fanboy ist, ist die Entscheidung klar. Ja. So. Sehr schön. Also, so viel zu dem Thema. HTML5, ja, ist kein Videokontext. Und jetzt nochmal, Videocodec. Und jetzt nochmal zum Mitschreiben und für meine Verbesserung, ja. HTML5 ist kein Videocodec. HTML5 ist kein Videocodec. Bitte 100 Mal schreiben und dann schicken an, ja. Am besten zu Apple schicken. Gut, ich sag jetzt nichts weiter zu der Aktion von dieser Firma HTML5 als Skript, als Seitenbeschreibungssprache kaputt zu machen, denn die hatten eine Demo-Seite ins Netz gestellt, wo nur Safari drauf zugreifen kann und Safari richtig anzeigen kann, obwohl es vollkommen sinnlos ist, denn der Chrome und der Firefox kann ebenfalls HTML5 darstellen ohne Probleme. Nur man kann es eben auch so machen mit QuickTime-Tricks, dass eben nur Safari das handeln kann. Mehr will ich dazu nicht sagen, das sollen sich die Leute dann ihr eigenes Bild von solchen Methoden zeichnen. Ja. Ich komme zum anderen Standard und das ist definitiv ein Standard, so unter der Kategorie so macht man Standards. Ja. Und zwar ist das ein MMO-Spiel, MMO-RPG, World of Warcraft. Viele, viele Firmen probieren, ihr eigenes MMO auf die Beine zu stellen und kostenlos sogar, und alles scheitert an World of Warcraft. Ich hab's selbst auch an mir gemerkt. Ich spiele jetzt wieder World of Warcraft seit einiger Zeit und ja, ich meine, man muss sich mal vorstellen, Runes of Magic beispielsweise, schöne Grafik, free to play, aber halt durch, ja, durch vielerlei Sachen eben nicht wirklich eine Konkurrenz zu World of Warcraft. Und es ist unglaublich, wenn man in Firmen oder so nachfragt, das spielt jeder World of Warcraft. Ich war letztens auf einer Party, also keine Computerfreaks oder so, ja, keine Nerds, keine Geek-Party, sondern eine Hochzeit von jemand, ja. Quatsch, ein Geburtstag von jemand. Und ja, dann tue ich so beiläufig mal erwähnen, dass ich World of Warcraft wieder spiele und so. Ja? Hab schon gedacht, jetzt, oje, jetzt gucken die mich an und denken und sagen, was sind das? Auf einmal melden sich gleich ein paar Leute, ey, was, du spielst World of Warcraft, cool, auf welchem Server denn? Ich so, was geht denn nun? Das ist Wahnsinn, wirklich, ja. Irre, oder wenn man so mal in die Elektronikgeschäften zumindest mal geht, ja, und hört dann die Leute in den Abteilungen miteinander sprechen, ja, ich war gestern in der Instanz, ja, und oh Mann, es war wieder voll nix, da nichts Gescheites gedroppt und so, ja. Dann denke ich, was ist denn hier los? Ja, und tatsächlich, also ich meine, World of Warcraft, muss man schon sagen, das ist der Standard. Und nicht nur weil es jetzt ein Standard ist, findet offenbar Jamie Lee Curtis das ganz gut, sondern ihr gefällt das offenbar sehr, sehr gut. Und ja, dann hat eben hier diese Jamie Lee Curtis was Nettes gesagt. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich würde jetzt am liebsten das Video abspielen, aber das ist wahrscheinlich mit Copyright behaftet, deswegen habe ich mal nur den Link hier dazu reingesetzt. Auf Kotaku.com wurde das veröffentlicht und die preist das Ganze an. Avatar, ha, Das ist eine alte Geschichte, Avatar, sowas, so fantastische Welten mit cineastischen Anleihen und epischer Musik. World of Warcraft bietet das eben schon lange. Das sagt der Hollywood-Star Jamie Lee Curtis. Ja. Genau. Ich habe hier gerade im Chat der Uber-Dirk. Okay. Und der sagt gerade, Standards vom W3C oder der ISO kann man übrigens eher mit Normen ersetzen bzw. übersetzen. Es hat sich aber leider langsam eingebürgert, dass man immer Standards direkt aus dem Englischen übernimmt. Klar, logisch, so eine Norm. Aber ich finde eher gerade ISO-Norm. Ja, ISO-Norm ist doch, ja, sag ich mal, noch ein Tick höher, würde ich sagen. So ein Standard meine ich eher damit jetzt Leute, die eben, ja, wie soll ich sagen, so das mehr auf Privatbasis machen oder so ein Standard, der sich eben so durchsetzt, ohne Vorschrift. Eine Norm hört sich doch sehr nach Vorschrift an. Es wäre toll, wenn WebM eine ISO-Norm wäre und alle Firmen müssten sich daran halten. Ja, aber das wäre dann wieder evil. Ja, das geht man nicht. Ja. Das kann man nicht machen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist wirklich so, dass diese Standardgeschichten, da könnte man natürlich eine eigene Podcast-Reihe darüber machen. Ja, aber es gibt ja auch Unterscheidungen zwischen Industriestandards und Standards, die eben die Menschen selbst setzen. Ja. Ja. Also Windows ist zum Beispiel ein Standard, der wurde ja eigentlich nicht von der Industrie gesetzt, sondern von den Menschen an sich, hat sich jetzt aber eben als Industriestandard durchgesetzt. Aber gibt es eigentlich einen ISO-Norm? Gibt es eine ISO-Norm? Ist vorgeschrieben, dass das Windows benutzt werden muss? Ich glaube nicht, ne? Nee, also ich glaube, es gibt auch Linux-Arbeitsplätze, die von der Berufsgenossenschaft zugelassen werden. Ne? Ich meine ja. Hoffentlich! Was soll das? Ach ja, übrigens. Genau, um das nochmal kurz anzusprechen, ich hab's zwar jetzt nicht hier verlinkt und so, aber das fällt mir jetzt gerade ein, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Google hat tatsächlich Windows aus der Auswahlliste ausgeschlossen. Ja, wenn man also bei Google als Mitarbeiter anfängt, beziehungsweise eben arbeitet, dann kann man auswählen, welches System man auf seinem Rechner selbst haben will. Ja, und da kann man auswählen zwischen Windows, Linux und macOS. Windows ist jetzt rausgefallen. Ja, Begründung war wegen diesen Angriffen, die es gibt, die es gab, von wem auch immer, ja, mutmaßlich die Chinesen, aber okay, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Und diese Angriffe, die wären nur deswegen passiert, weil eben Windows, spezifisch Internet Explorer, auf den Maschinen vorhanden waren. Und damit das eben nicht mehr passiert, ist jetzt die Verwendung von Windows kategorisch ausgeschlossen bei Google. Und Mitarbeiter können nur noch wählen zwischen Linux und macOS. Und das war schon so ein, ja, so ein kleiner, gab schon so ein kleiner Aufschrei bei Microsoft dann, ja, die waren komplett entsetzt und hat er sich wieder aufgeregt, ja, diese gewisse Person, ja, was das soll, ja, Microsoft, das sicherste System überhaupt, ja, Windows, ja, sicherste System, das weiß doch jeder. Ja, jeder. Der es nicht benutzt hat, vielleicht. Nein, ich möchte nicht unfair sein. Windows ist, ich habe es letzten Podcast auch schon gesagt, Windows 7 ist ganz okay. Finde ich gar nicht schlecht. Ja. Aber ich kann natürlich verstehen, dass so Firmen wie Google, die sicherheitsrelevante Sachen auch damit machen, dass die eben jetzt nicht darauf spekulieren können, dass die Mitarbeiter alle vorsichtig sind, ja, keine Viren draufladen, dass ihr Firewall richtig funktioniert, dass das richtig funktioniert. Und ja, es gibt Schädlinge für macOS 10 und auch wenige für Linux, aber die Architektur macht es halt ziemlich schwierig, dass diese Viren hier größeren Schaden anrichten oder dass sie hier greifen. Ich habe es letztens schon gesagt, da braucht man für fast alle sicherheitsbedenklichen Angriffe auf den Rechner einen direkten Root-Zugang, das heißt also einen physischen Zugang zum Computer. Und ich meine, wer das hat, Der kann auch ganz andere Sachen machen. Ich sag zum Beispiel nur, 99% der Platten unter Windows sind nicht verschlüsselt. Ja. Also was macht man, wenn man Daten ausspähen will auf einem Windows-Rechner? Und das ist kein Geheimnis, da verrate ich nichts, da bringe ich niemand auf Ideen. Da kann man einfach eine Linux-Live-CD reinmachen, dann kann man auf die Festplatten zugreifen. Kann man alles lesen. Und genauso gut ist es sicherlich auch bei Systemen wie Mac OS 10 ist die Platte nicht verschlüsselt, das Home-Verzeichnis, ja, was die wenigsten machen, wobei da gibt es noch eine deutliche Funktion, wo man das auswählen kann. Ja, dann kann man mit einem anderen System eben booten und kann dann eben auf die Systempartition, auf die andere Systempartition zugreifen und zack, hat man die Daten da drauf. So viel zur Sicherheit, wenn man einen lokal zugänglichen PC hat. Also sowas wie ein User-Passwort vergeben und dann denken, niemand kommt an die Daten ran, wenn der Computer da steht, das ist einfach ein Witz. Ja, ein Witz. Da muss man nichts hacken oder so, das hat nichts mit Hacken zu tun. Das ist einfach, die Daten liegen halt auf der Festplatte und man kann die Daten mit allem lesen, ja, was eben auf diese Festplatte zugreifen kann. So, und deswegen muss man halt sich überlegen, welche Vorsichtsmaßnahmen dann macht, in welchem Ausmaß immer. Es ist immer nur eine Frage, welchen Aufwand man betreiben will. Und ja, wenn man eben viel Aufwand betreiben muss, um das System zu kompromittieren, ist es besser, als wenn man gerade ein paar Befehle eingeben muss oder eine CD einlegen und schon ist das System offen. Ja, so geht das nicht. Und das hat Google offenbar auch so gesehen und eben jetzt diese Entscheidung getroffen. Unglaublich. Eigentlich. Ich frage mich aber, was die jetzt machen. Die haben ja auch Windows-Applikationen, die sie veröffentlichen. Und wie kriegen die das jetzt hin? Ich meine, die müssen die ja testen. Nehmen die dann Computer, die vom Netz getrennt sind dafür? Also vom Google-Netzwerk getrennt sind? Oder wie auch immer. Wir werden es sehen oder wir werden es hören oder vielleicht auch nicht. Denn ich denke, da gibt es auch eine gewisse Art von Betriebsgeheimnis bei Google. Nein? Ja, offenbar doch nicht. Nein. Schon wäre das vielleicht nicht nach außen gedrungen. Ja gut, okay. Also, Jamie Lee Curtis ist begeistert vom WoW-Standard. Ich bin begeistert von WebM-Standard. Sony hofft auf seinen Standard. Und damit geht die Rios Wonsich jetzt standardmäßig zu Ende hier mit dem Outro. Und damit verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Hoffentlich hört man sich nächste Woche. Bis denn, haltet die Ohren steif. Tschüss.